Ich beginne mit einem Zitat in dieser fußballreichen Zeit eines berühmten deutschen Fußballers, Lothar Matthäus, der sagte, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Das ist Fußballersprech. Natürlich ist uns klar, er meinte, wir dürfen jetzt nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, das ist eine Weisheit, die wir eigentlich von unseren libanesischen Geschwistern lernen können. Und wir hatten gesagt, es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe und wir können sehr viel von ihnen lernen. Ich nehme euch mit, etwas von ihnen zu lernen, etwas aus der Bibel zu lernen. Und die folgenden Gedanken, die richten sich an alle unter uns, die ein bisschen mutlos geworden sind, die vielleicht enttäuscht oder zermürbt sind, aber auch an die, die ganz hoch motiviert sind und sagen, ja, ich bin bereit für die ganz große Action, das große Finale Gottes. Wir haben davon gehört, wie die libanesischen Geschwister auf die Ereignisse und die Umstände reagieren, die über sie hereingebrochen sind. Und ein Mitarbeiter namens Maher, der viel bei diesen Kindertagen auftritt, der sagt, wir gehen davon aus, dass dies die Stunde Gottes ist. Und Martin Akkad, der Leiter des Instituts für Nahoststudien, der sagt, jetzt ist das Gnadenjahr des Herrn. Und auch Jesus spricht davon. In Lukas 4, Vers 18 und 19 lesen wir das. Als Jesus seinen Dienst beginnt, sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also das Gnadenjahr des Herrn ist ausgerufen und es ist nicht ein Jahr von 365 Tagen, wie jetzt das Jahr der Barmherzigkeit. Nein, das Gnadenjahr des Herrn, das dauert an, bis er wiederkommt. Nur wir fragen uns vielleicht, wo sehen wir etwas davon? Ist nicht um uns herum die Welt im Chaos? Ist nicht im Kleinen und Großen vieles zerbrochen? Oder ist es vielleicht gerade so, dass Gott uns zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte genau uns gebrauchen will oder gebrauchen kann? Und um es mal mit den Worten des Exiljuden Mordechai zu sagen, wer weiß, ob du gerade für diesen Zeitpunkt in genau deiner Situation steckst, damit Gott seine heilsamen Absichten durch dich verwirklichen kann. Das ist ein bisschen frei nach Mordechai, aber wir werden ihm gleich nochmal begegnen. Ich lade euch ein auf einen Streifzug, richtig im Tempo, durch das Leben der Esther. Die Geschichte findet sich gleich nach dem Nehemia-Buch im Alten Testament. Ja, ungünstige Bedingungen machen das Leben der Esther erstmal aus. Sie ist Teil eines Volkes, das seit Generationen im Exil lebt, als eine geduldete, aber gefährdete Minderheit. Und sie ist dort nie wirklich zu Hause, immer umgeben von diesem heidnischen Lebensstil und auch dem heidnischen Kult. Zu allem Unglück wird Esther weise, verliert ihre Eltern. Aber zum Glück adoptiert sie ihr Onkel Mordechai, der sie ganz liebevoll großzieht. Und mitten im Unglück sorgt Gott für sie. Gott ist treu, auch wenn alles ganz schlecht aussieht. Merkt ihr, immer gibt es diese Punkte, wo ich sehe, Gott ist da. Ja, weiter geht's, auch nicht so besonders toll. Esther ist in der Blüte ihrer Jugend, als Ahasveros, besser bekannt wahrscheinlich als Xerxes, der König des persischen Weltreichs, nach einer neuen Königin sucht. Die vorherige ist in Ungnade gefallen, jetzt braucht er eine neue Frau. Und zusammen mit hunderten junger Frauen wird sie per Regierungsbefehl aus ihrer Familie herausgenommen und landet erstmal im Harem, um dort eventuell, wenn es gut geht, eine der Sexgespielinnen des heidnischen Machtmenschen zu werden. Also der Traum, sich einen netten jüdischen Mann zu angeln und eine schöne traditionelle Familie zu gründen, der ist auch erstmal geplatzt. Noch so ein Ding. Also irgendwie geht ganz viel schief in ihrem Leben und die Aussichten sind nach menschlichem Ermessen schlecht und sie hätte wirklich Grund, mit Gott zu hadern. Und vielleicht geht es dir auch so. Mancher hat vielleicht eine verkorkste Kindheit oder eine misslungene Ausbildung oder der Beruf ist verfehlt. Vielleicht hast du Ärger im Job, vielleicht hast du Missbrauch erlebt oder bist auf der Flucht oder steckst mitten in einer schweren Krankheit. Du denkst, was soll aus meinem Leben noch werden? Hat Gott mich vergessen, übersehen? Oder du schaust auf die Ereignisse in der Welt und dich überkommt so ein Gefühl der Ohnmacht. Was können wir schon ausrichten gegen die Mächtigen und ihre Schachzüge? Und das ist, wie wir gesehen haben, ein Gefühl, was man im Libanon sehr gut kennt. Das Land ist ein Spielball der Nationen drumherum, erlebt seit Jahrzehnten Krieg, Bürgerkrieg, politischen Stillstand. Da geht nichts vorwärts. Ich glaube, sie suchen immer noch einen Präsidenten. Da passiert nichts. Auch im Innern ist ganz vieles im Argen. Und auch sie kennen dieses Gefühl der Ohnmacht. Also sind wir ohnmächtig oder wie? Schauen wir mal weiter im Leben der Esther. Im Kapitel 2 überschlagen sich die Ereignisse. Esther wird also dem König vorgestellt und er ist beeindruckt von ihrer Schönheit, von ihrer Ausstrahlung und er gewinnt sie sogar lieb. Also jetzt wird sie seine Frau und damit Königin des persischen Weltreiches. Das ist eine ganz schön steile Karriere für ein jüdisches Waisenmädchen. Allerdings ist sie vollkommen abhängig von den Launen dieses impulsiven Mannes, der auch noch einen vollen Terminkalender hat. Und nur wenn es ihm einfällt, dass er sie sehen möchte, darf sie zu ihm kommen. Und das kann Monate dauern. Also auch nicht so eine beneidenswerte Ehe, eher so mehr zweckmäßig als schön. Ja, immer noch hat sie die Verbindung zum jüdischen Volk durch ihren Onkel und Ziehvater Mordechai, der arbeitet am Hof als Beamter. Ihm kann sie gelegentlich Nachrichten übermitteln und er ist ihr weiterhin ein weiser Ratgeber. Und das ist für sie enorm wichtig und das ist auch für jeden von uns wichtig. Ich wünsche das jedem von uns, dass wir einen Menschen an der Seite haben, der uns ermutigt und korrigiert, wenn wir uns aufs Lamentieren verlegen und vergessen, auf Gott und seine Wirklichkeit zu schauen. Und genauso einen Ratgeber hatte Esther in Mordechai und das war wieder ein Zeichen der Fürsorge Gottes. Und wenn du selbst irgendwo ganz dicke drin steckst und sagst, ich weiß überhaupt nichts, was vorwärts geht, mein Leben ist ein einziges Drama, schau nach diesen Zeichen aus. Gott hat Zeichen deiner Liebe in dein Leben gepflanzt. Du musst nur mal danach Ausschau halten. Es kommt natürlich immer noch schlimmer, ihr kennt das sicher auch. Eines Tages plant der Vizekönig Haman, der ziemlich mächtig ist, die komplette Vernichtung aller Juden im persischen Reich. Und wenn man das Großpersische Reich sich anschaut, das war eigentlich die halbe Welt. Also letztlich plante er die komplette Judenvernichtung und ein Erlass ging in alle Provinzen. Jetzt ist aber Alarmstufe rot. Die Lage ist schier aussichtslos. Was tut das Volk? Weinen, klagen, ist klar, in Sack und Asche. Und Fasten. Und für mich ist das Fasten ein Hinweis darauf, dass in dieser Situation die Menschen ihre Hoffnung ganz auf Gott ausrichten. Und wir kennen das oft, ja, wenn es schwierig wird, dann sagen wir, jetzt hilft nur noch Beten. Und Beten hilft. Gott ist unsere Hilfe. Sie haben die Gewissheit, dass Gott seine Kinder nie aus den Augen verliert und im Verborgenen wirkt, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht sehen. Sie vertrauen nicht auf ihre eigenen Möglichkeiten, die sind sehr minimal, sondern auf den, der über Jahrtausende sich als treu erwiesen hat. Auch Jesus macht uns Mut. Wenn es unglaublich schwierig wird, sagt er, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Zuversicht kennen wir auch aus den Liedern und Gebeten von David. Der Blick auf Jesus, auf Gott, reißt uns aus der Hoffnungslosigkeit, auch aus der Passivität, aus dieser Lähmung. Da geht doch was. Denn Gott ist am Wirken, ob ich gerade etwas sehe oder nicht. Jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Das wäre genau die falsche Reaktion. Nicht durchdrehen, sondern auf Gott hoffen. Er ist nicht taub oder blind oder herzlos. Er sieht alles, was in deinem Leben geschieht. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte. Während das Volk schon zu Gott fleht und fastet, hat Esther in ihrem Elfenbeinturm noch überhaupt keine Ahnung, was da draußen sich anbahnt. Aber Onkel Mordechai beschafft ihr genaue Informationen, sogar eine Abschrift des Erlasses, also sehr präzise. Und ich finde es ganz wichtig, auch dass wir informiert sind, denn nur wer die Not kennt, kann was dagegen tun. Ich danke euch sehr, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, euch zu informieren, auch die Präsentationen aufzunehmen. Nur wer die Not kennt, der kann helfen. Jetzt wird's aber noch kritischer. Mordechai sagt, Esther, du musst was machen. Du musst beim König für die Juden eintreten. Sie reagiert natürlich erstmal ängstlich. Einen ganzen Monat hat der König sie nicht mehr zu sich rufen lassen. Und wenn sie jetzt zu ihm geht, ohne Einladung, da riskiert sie ihr Leben. Aber da sagt ihr Mordechai entscheidende Worte, nachzulesen in Esther 4. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein von allen Juden. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Er sagt dir also, hey, jetzt wo du es komfortabel hast, glaube nicht, dass du von den Schwierigkeiten des Gottesvolkes ausgenommen bist. Ich denke, das trifft auch auf uns zu, die wir es doch relativ komfortabel haben hier in Deutschland, keine Verfolgung zu fürchten haben. Ja, wir sollten es nicht vergessen. Wir sind auch nicht von den Schwierigkeiten des Gottesvolkes ausgenommen. Und er sagt, Gott hätte andere Möglichkeiten, jetzt in dieser Situation zu helfen. Aber er hat immer Menschen im Blick, mit denen er seine Absichten verwirklichen möchte. Ja, das stimmt. Wer nur damit beschäftigt ist, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen, der rauscht am Willen Gottes vorbei. Nicht umsonst sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Und damit meint er, das, was ihr zum Leben braucht, macht euch darum keine Sorgen. Gott hat sein Reich im Blick, sein Volk und die vielen Menschen, die noch dazugehören sollen. Und viele unserer Geschwister im Libanon, die setzen sich wirklich ohne Rücksicht auf eigenen Komfort ein, damit sie das Gnadenjahr des Herrn erreicht. Also von mehreren wissen wir es, die haben sogar die komfortable Situation verlassen eines gut bezahlten Jobs in Kanada oder in den Vereinigten Staaten und sind absichtlich wieder zurückgekommen in den Libanon, wo man nur ein paar Stunden am Tag Strom hat und dann den Generator anwerfen muss, wo man das Wasser aus der Flasche trinken muss. Ja, also die haben bewusst gesagt, der Komfort ist mir nicht das Wichtigste. Ich möchte Anteil haben an Gottes Absichten. Und sie erleben es. Gefangenen wird die Freiheit durch Jesus Christus verkündigt. Kranke werden an Leib und Seele heil. Zerschlagene und traumatisierte Menschen erfahren Liebe und das Zuhausesein bei Gott dem Vater. Jetzt macht sich Esther eins mit der Not ihres Volkes und bittet um 3 Tage intensiven Gebets und Fasten. Und als diese Tage vorbei sind, geht sie risikoreich, unaufgefordert, in den Innenhof des Königs. Und Gott gibt Gnade. Ja, der König ist ihr sogar so gnädig gestimmt und so gut drauf, dass er sagt, alles, was du willst, gebe ich dir, bis zur Hälfte meines Königreichs. Das wäre eine Menge. Aber wisst ihr, hier ist eine junge Frau, die erkennt sich als Teil von Gottes Plan. Und sie handelt danach. Und ab da ändert sich der Lauf der Weltgeschichte. Ja, entweder das Volk Gottes endet oder es lebt weiter. Und strategisch klug setzt sie sich dann beim König für ihr Volk ein. Sie zieht die Sache durch. Sie fleht bei dem König, dass er den Erlass aufheben soll. Und wahrscheinlich habt ihr schon mal von den berühmten der, sage ich mal, der Starrheit der Gesetze der Meder und Perser gehört, wenn da ein Erlass geschrieben ist, den kann man nicht einfach streichen. Das heißt, der Angriff ist nach wie vor geplant, aber Gott fädelt es alles so ein, sehr spannend nachzulesen, dass es einen weiteren Erlass jetzt gibt, dass die Juden sich verteidigen können und sich nicht einfach abschlachten lassen müssen. Und hiermit ist die Vernichtung des Gottesvolkes abgewendet. Also was von Anfang an im Leben der Esther aussah wie eine Niederlage. Ich lebe im Ausland, das ist mir alles fremd hier, meine Eltern sind tot, jetzt muss ich auch noch diesen Mann heiraten, den ich mir nicht ausgesucht habe. So ein Chaos. Das wandelt Gott in einen Sieg und aus dem Waisenkind wird eine Retterin des Gottesvolkes. Und war es nicht ähnlich auch mit Jesus? Der ist in die Schwachheit gekommen eines Menschen, hat auch als Flüchtling gelebt in Ägypten. Er wurde an ein Kreuz genagelt und es sah aus wie eine große Niederlage. Aber durch ihn ist uns das ewige Leben geschenkt. Er hat den Tod und die Sünde besiegt und das Urteil, das über uns stand. Und die libanesischen Geschwister, die setzen so dem Elend Liebe und das Evangelium entgegen. Und sie erleben, dass Gott Wunder tut. Die Herausforderung, jetzt bin ich eins zu weit, diese Herausforderung Mordechais, die ist wirklich zeitlos. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und er sagt, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese genau in deiner Lebenssituation steckst, damit Gott durch dich seine heilsamen Absichten verwirklichen kann. Ja, nicht jeder steht immer vorne an vorderster Front. Manchmal sind wir ganz hinten in der Kette ein Glied. Aber wir sind ein Teil von Gottes Plan und Absichten. Paulus ruft uns zu, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Heilsgeschichte ist auf der Zielgeraden. Und Jesus hat uns klar berufen, seinen Auftrag weiterzuführen. Und was wäre das für ein Jammer, wenn wir die Chancen dieser Gnadenzeit verpassen, weil wir sehr beschäftigt damit sind, unser Schäfchen ins Trockene zu bringen oder weil wir mutlos den Kopf in den Sand stecken. Und das ist für mich persönlich immer eine Ermutigung, wenn ich die libanesischen Geschwister erlebe, wie sie sich von diesen ganzen widrigen Umständen einfach nicht niederdrücken lassen, sondern es als eine Chance begreifen und dadurch Gottes Wirken erleben. Ich fasse noch kurz zusammen, was uns diese Geschichte mitgibt, das Leben der Esther. Das eine ist, Gott ist treu, auch wenn alles schlecht zu laufen scheint. Und manchmal müssen wir einfach nur die Augen aufmachen und schauen, Mensch, wo sind denn die Zeichen der Liebe Gottes? Ist da nicht auch Gutes in meinem Leben? Gott ist treu. Das zweite ist natürlich, steck den Kopf nicht in den Sand, denn unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und sei deswegen auch nicht verzagt, wenn die üblichen Mechanismen nicht funktionieren, ja, also manchmal verlässt man sich auf den Staat, das muss doch alles ordentlich werden, oder auf die Ärzte oder auf die Familie. Verlass dich auf den Herrn, stecke den Kopf nicht in den Sand. Na? Raus aus der Komfortzone und hinein in Gottes Absichten. Es geht nicht darum, dass wir unser Schäfchen ins Trockene bringen. Gott kann mit uns Großes tun, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Mit Jesus hat die Zeit der Gnade begonnen, mit uns soll sie weitergehen. Und es ist ausgerufen über der Gemeinde Jesu, jetzt ist die Zeit der Gnade. Und ich rufe euch zu, dabei sein ist alles. Amen.